Napoleon ist einer der bekanntesten Männer seiner Zeit und der Geschichte. Napoleon, er war französischer Monarch und er bewegte eigentlich zu der Zeit so die größte Armee, die es damals gab. Es war ja die weltbeste Armee eigentlich zu der Zeit gewesen. Über Europa hinaus kämpfte er gegen Russland, kämpfte er sogar gegen Ägypten, war quasi auf den gesamten europäischen Kontinent unterwegs. Doch sein Thron ging ihm verloren. Er war irgendwann nicht mehr französischer Monarch. Wisst ihr wieso? Es war nicht so gewesen, dass er dann plötzlich besiegt wurde und im Kampf gefallen ist. Nein, sondern er verlor seinen Thron in dem Moment, als man aufhörte, ihm zu folgen. Verbündete zogen sich zurück. Generäle erklärten plötzlich ihre Loyalität für beendet. Politische Partner suchten woanders ihre Sicherheiten. Und so war Napoleon plötzlich ja schon noch da, aber er regierte nicht mehr. Sein Sturz, er geschah nicht durch einen Schlag auf einmal. Man könnte sagen, seine königliche Anerkennung, die wurde ihm nicht mehr gegeben. Und so wurde Napoleon vom Thron gestoßen. Meine Predigt trägt heute den ja eigentlich ein bisschen provokanten Titel. Daniel hat es schon gesagt, wie du Jesus vom Thron stößt. Damit meine ich nicht, dass wir wirklich Jesus vom Thron herunterstoßen. Er regiert. Keine Macht der Welt kann ihn von diesem Thron stoßen. Sondern ich meine damit, dass wir ihn vom Thron unseres Denkens und Handels stoßen wollen. Dass wir nicht unbedingt nicht mal aktiv gegen ihn rebellieren, sondern dass wir ihm einfach teilweise nicht mehr die Stellung im Leben einräumen, die ihm eigentlich zusteht. Wenn Christus nicht mehr ganz das Zentrum unseres Glaubens ist, wenn Christus nicht mehr der zentrale Platz in der Beschäftigung mit der Bibel ist, wenn Christus nicht mehr der Herr über unser ganzes Leben ist, wenn Christus nicht mehr unsere Gerechtigkeit ist. Dieses Thema wird auch in Johannes Kapitel 5 aufgegriffen. Nachdem Jesus einen Gelähmten geheilt hat, der 38 Jahre krank war, waren die Juden, also insbesondere die religiösen Führer, sehr empört gewesen. Jesus, er hatte dieses Wunder an einem Sabbat vollbracht. Und ja, die Juden meinten nun, Jesus habe den Sabbat gebrochen. Ja, was fällt dem ein? Der widersetzt sich gegen Gottes Gebote. Wieso setzt er sich über diese Gebote hinweg? Und sie fangen an, Jesus zu verfolgen. Doch Jesus, er macht klar in den Versen, die dann in diesem Kapitel folgen, dass er nicht die Gebote Gottes gebrochen hat, sondern im Gegenteil, er hat genau die Werke Gottes vollbracht. In Vers 17, da sagt Jesus, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Mit dieser Aussage macht sich Jesus Gott gleich. Er stellt sich auf dieselbe Stufe wie Gott. Er und der Vater sind gleich und deshalb wollen die Juden ihn jetzt umbringen. Sie sehen in ihn einen Gotteslästerer. Auf diese Verfolgung entgegneten Jesus in einer Erklärung darüber, wie das Handeln des Vaters und des Sohnes übereinstimmt. Also er führt nochmal aus, wie ja, sich das zuspielt, dass er und ja, der Vater gleich sind, dass er Gott ist. Er sagt, dass ja, der Sohn, also er genauso handelt wie der Vater, dass der Sohn in die Pläne des Vaters eingeweiht ist, dass der Sohn Kraft hat, wie der Vater Leben zu geben, dass der Sohn in der Autorität des Vaters richtet. Also er erklärt er ganz genau, dass er Gott ist. Doch die Juden, sie glauben ihm nicht. In Johannes Kapitel 5 bewahrheitet sich, was schon in Johannes 1, Vers 11 geschrieben steht. Er, also Jesus, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wieso aber? Wieso lehnten die Juden Jesus ab? Fehlt es an Zeugen, die bestätigen, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich Gottes Sohn ist? Nein. Jesus nennt in unserem heutigen Abschnitt 4 Zeugen, die bei den Juden anerkannt waren, die beweisen oder die bestätigen, Jesus ist glaubwürdig, Jesus ist Gott, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber woran liegt es sonst, wenn es nicht an den Zeugen liegt, an den fehlenden Zeugen? Nur noch dafür liefert der Text uns heute 5 Antworten und auch 5 Möglichkeiten, ja, wie wir Jesus von seinem Thron stoßen wollen. Und so möchte ich anhand von Jesu Worten aus Johannes 5, Kapitel 5, die Verse 30 bis 47 Das habe ich nicht richtig eingetragen. Die Verse 30 bis 47 schauen wir uns heute an. Und ausgehend von den Versen möchte ich deutlich machen, dass weil Jesus Christus als wahrer Gott und Lebensgeber bestätigt ist, darum stoße ihn nicht vom Thron deines Lebens, sondern glaube und lebe. Weil Jesus Christus als wahrer Gott und Lebensgeber bestätigt ist, darum stoße ihm nicht vom Thron deines Lebens, sondern glaube und lebe. Lass uns nun genauer in den Text hineinschauen. Und noch einmal die Frage, wieso lehnten die Juden Jesus ab? Lag es daran, dass es nicht genug Zeugen gab, die jetzt wirklich seinen Thronanspruch bestätigen? Hat er zu wenig gezeigt, dass er Gott ist? Die Antwort ist ein klares Nein. Jesus nennt hier, wie gesagt, die vier Zeugen, die den Thronanspruch bestätigen. Johannes den Täufer, die Werke, die Jesus tut, Gott der Vater und die Schriften. Sie alle zeugen davon, was Jesus noch einmal in Vers 30 wiederholt. Er handelt im göttlichen Maßstab und tut den Willen des Vaters. Er sagt in Vers 30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus, er wiederholt hier eigentlich nochmal die Aussagen, die er in den Versen 17 bis 29 getroffen hat. Er zeigt hier, ich tue nicht meinen eigenen Willen, ich handle allein in dem Willen des Vaters. Dieser Wille ist mir vollständig bekannt und ja, da auch das Gericht, das mir vom Vater übertragen ist, das übe ich in vollkommener Gerechtigkeit aus. Ich bin nicht beeinflusst von eigennützigen Motiven, ich urteile allein auf den vorliegenden Fakten, allein auf dem, was ich höre, weil ich Gott bin, weil ich im Auftrag von Gott, dem Vater, handle. Jesus, er sagt, dass er Gott ist und eigentlich müsste doch seine eigene Aussage reichen, dass man ihm glaubt, oder? Oder nicht? Wie ist das so in unserem Leben? Es gibt ja viele Menschen, die außerordentliche Sachen behaupten. Glauben wir denen einfach so? Als ich noch ein paar Köpfe kürzer war, da war das Thema der Spülmaschine ausräumen ein sehr heikles Thema bei uns zu Hause gewesen. Wir als Geschwister hatten die Aufgabe, die Spülmaschine auszuräumen und mussten uns da immer abwechseln, vom Kleinsten bis zum Größten. Und so war man immer abwechselnd in den Tagen dran gewesen. Und jetzt stellt euch mal vor, Martin, mein Bruder, der kommt zu mir und sagt, du musst heute für mich abtrocknen. Was denkt ihr, was wäre meine Antwort? Nee, mache ich nicht. Und wenn er darauf besteht, du musst es machen, was wäre wahrscheinlich meine zweite Antwort darauf gewesen? Wieso? Wer hat es gesagt? Mit anderen Worten, du hast mir gar nichts zu sagen. Beweis erstmal, dass du irgendeine Autorität hast oder hol erstmal eine Autorität her, damit ich das tue, was du mir gesagt hast. Wenn aber dann Martin kommt und sagt, Papa hat es gesagt, dass du es machen sollst. Mama hat es gesagt. Simeon war dabei, unser ältester Bruder, der hat es gehört und der bestätigt es auch. Und Papa hat noch einen Zettel geschrieben, in dem er aufgeschrieben hat, du bist heute dran mit abtrocknen. Da bleibt mir am Ende eigentlich nicht viel anderes übrig, als das zu machen, oder? Aber so sind wir eben, glaube ich, in unserem Leben auch immer wieder, dass wir Beweise brauchen. Wir brauchen Zeugen, wir glauben nicht irgendwelche Aussagen, die getroffen werden. Wir wollen das belegt haben. Und so denke ich, ist es auch ähnlich in der Situation in diesem Text. Die Aussagen von Jesus, die sind an sich wahr. Die werden nicht erst wahr, wenn sie von jemandem bestätigt werden. Aber um den Unglauben der Juden entgegenzuwirken, braucht es Zeugen. Um den Unglauben da entgegenzukommen, bringt Jesus Zeugen, um seinen Standpunkt glaubhaft zu machen. Jesus sagt dazu in Vers 31, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Mit anderen Worten, mein eigenes Zeugnis, das reicht euch nicht, damit ihr glaubt. Und deshalb, damit ihr glaubt, damit ihr durch mich lebt, verweise ich euch auf das Zeugnis eines anderen. Vers 32. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Es gibt jemand, der Jesus bestätigt. Jemand, der beglaubigt, was Jesus sagt. Und dieser jemand ist Gott der Vater. Gott der Vater beglaubigt die Worte Jesu, seines Sohnes. Die vier Zeugen, die wir gleich im Anschluss auch betrachten werden, sind vereint darin, dass letztendlich Gott durch diese Zeugen, durch diese vier Zeugen hindurch seinen Sohn bestätigt. Es ist nebenbei auch ganz interessant, dass Jesus hier vier Zeugen gleich nennt, weil es genau die doppelte Anzahl ist an dem, was im jüdischen Gesetz ja gefordert war. In 5. Mose 19, Vers 15 wird klargestellt, unter welchen Bedingungen man überhaupt Aussagen vor Gericht tätigen darf. Und da heißt es, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Und jetzt kommt es nur auf zweier Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin, soll eine Sache gültig sein. Mindestens zwei Zeugen waren notwendig gewesen nach dem jüdischen Gesetz, damit eine Verurteilung rechtskräftig ist. Jesus bringt vier Zeugen als Beweismittel zu seiner Verteidigung ein. Er tut das Doppelte an dem gesetzlich Notwendigen, um hier ganz besonders seinen Standpunkt klarzumachen. Der erste Zeuge, durch welchen Gott seinen Sohn bestätigt, ist Johannes der Täufer. In Vers 33, da sagt Jesus, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Johannes, der Täufer, erzeugte von Jesus. Davon lesen wir unter anderem auch in Johannes Kapitel 1. Johannes, der Täufer, er war ein Prophet, er zog durch die Wüste und predigte zu den Menschen. Und die Juden waren ganz interessiert an dem, was dieser Mann da redet. Es war ja eine Persönlichkeit, die viele Leute anzog. Er war irgendwie anders als die anderen, zog die Aufmerksamkeit auf sich. Und so sandten die Juden ja sozusagen die Kundschaft dazu, Johannes, um zu fragen, ja, wer er denn ist. Und Johannes, er antwortet diesen Menschen, die da zu ihm gesandt werden, dass er der Wegbereiter ist für den Herrn, der da kommt. Johannes, er predigt vorbereitend für den, der nach ihm kommt. In Johannes 1, Vers 26 und 27 sagt Johannes der Täufer über Jesus, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Johannes kündigt an, dass da kommt jemand mit solch einer Würde, mit solch einer Majestät, mit solch einer Herrlichkeit, dass ich nicht würdig bin, die niedrigste Arbeit an ihm zu verrichten. Ich bin es nicht einmal wert, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Am nächsten Tag sieht er dann Jesus zu sich kommen und ruft aus, hier ist er, das ist der Mann, von dem ich geredet habe. Das ist der Mann, von dem ich euch erzählt habe. Johannes 1, Vers 29 und 30, siehe, hier ist er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Johannes der Täufer zeigt, dieser Mann, der da kommt, das ist der Mann, von dem ich euch erzählt habe. Das ist dieses prophezeite Lamm Gottes. Das ist der, von dem die Schriften reden. Das ist der, der für die Sünden der Menschen stirbt. Und er existierte schon, bevor ich zur Welt gekommen bin, weil er ewig ist. Johannes bekräftigt nochmal weiter seine Ausführungen dann etwas weiter in Johannes Kapitel 1, Vers 34. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes, ein Mann, der unter den Juden anerkannt war, bezeugte ganz unmissverständlich, das ist der Sohn Gottes. Doch Jesus, ihm geht es nicht um das Zeugnis an sich. Er sagt in Vers 34, ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet. Jesus nimmt das nicht das Zeugnis von Menschen an. Ihm geht es vorrangig nicht, dass jetzt Johannes in irgendeiner Art und Weise jetzt größer darstellt oder irgendwie, ja, dass er erst glaubwürdig ist, wenn Johannes ihm dieses Zeugnis sagt. Das hat er nicht notwendig. Er bleibt in seiner erhabenen Stellung, auch ohne das Zeugnis von Johannes. Doch Jesu Anliegen ist ein anderes. Es geht ihm nicht in direkter Weise um eine Ehre, um eine größere Darstellung, sondern es geht ihm um die Seele der Menschen. Es geht ihm um den ewigen Zustand der Menschen, die ihn eigentlich in diesem Moment hier noch töten wollen. In seiner Liebe erniedrigt er sich auf die Denkweise der Menschen und bringt jetzt ihnen Beweise für seine Gottheit. Er braucht nicht das Zeugnis von Johannes, aber er gebraucht das Zeugnis von Johannes, damit diese Menschen gerettet werden, damit sie ihm glauben, damit sie durch den Glauben an ihm Leben haben. Denn Jesus Christus, er ist allein der Weg in die Herrlichkeit. Jesus Christus allein ist die Wahrheit, die zum Heil führt. Jesus Christus allein ist das Leben, das den Tod überwindet. Und nur wer im Glauben Anteil hat an Jesus Christus, der wird gerettet. Und das sollen die Juden begreifen. Dafür, für diesen Zweck, beruft Jesus Johannes hier in den Zeugenstand. Wie reagieren die Juden darauf? Vers 35 gibt uns Antwort: Jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Wisst ihr, bei Viola und mir im Wohnzimmer haben wir eine Deckenlampe. Und wenn ihr bei uns gewesen wart, dann war diese Lampe wahrscheinlich noch nie angewiesen. Die Lampe ist ziemlich hell, hat nicht so das warme Licht und deswegen ist das nicht an, wenn wir einfach gemütlich im Wohnzimmer sitzen wollen, sondern eigentlich nur dann an, wenn wir den Teppich putzen wollen, der unter der Lampe ist. In diesem Licht ist es nicht so angenehm, es ist nur dafür da, um den Dreck aufzuzeugen eigentlich. Ich glaube, so ist es auch in ähnlicher Weise vergleichbar mit Johannes. Johannes, er war eine brennende und scheinende Lampe gewesen. Und seine Nähe war es nicht unbedingt angenehm. Er hat von Buße und Umkehr gepredigt. Der hielt den Juden ihre Sünde vor Augen, ihren Dreck in ihrem Leben. Er rief zur Umkehr auf und ja, wollte ja den Weg vorbereiten für den Herrn, der danach kommt. Doch die Juden, anstatt den Dreck aus ihrem Leben aufzuräumen, sie schauten viel lieber in diese Lampe hinein, in dieses Licht. Sie begnügten sich mit dem Blick in das Licht hinein und eine echte Herzenumkehr fand nicht statt. Das Aufräumen vom Dreck geschah nicht. Und hier tut sich erneut die Frage auf, wieso reagieren die Juden so? Wieso fand hier keine Herzensumkehr statt? Wieso erfreuten sie sich nur an diesem Licht, das von Johannes schien? Wieso bereiteten sich die Juden nicht auf den vor, der da kommt, der Sohn Gottes? Und wieso reagieren wir manchmal auch so, dass wir in den Gottesdiensten und in den Veranstaltungen sitzen und die Redeart des Predigers begeistert uns vielleicht oder die Lieder begeistern uns oder die Atmosphäre ist echt schön, wir fühlen uns wohl, aber Jesu Herrschaft scheint doch manchmal so weit weg entfernt zu sein. Wieso ist das so? Johannes zeugte von Jesus, doch nicht nur er. Neben Johannes zeugen auch die Werke Jesu von Jesus. Die Werke Jesu zeugen von seiner Gottheit. Nun, was sind die Werke, die Jesus tat? Es waren die Wunder und die Zeichen vor allem auch gewesen. Ja, spektakuläre Taten, göttliche Taten, die Jesus vollbracht hat, welche für die Juden ein eindeutiges Zeichen waren: Jesus ist wahrhaftiger Gott. Jesus sagt in Vers 36, ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Noch bedeutsamer als das Zeugnis von Johannes ist das Zeugnis der Werke Jesu. Es sind die Werke, welche der Vater für den Sohn vorbereitet hat und der Sohn tut jetzt nun diese Werke. Er vollendet den göttlichen ewigen Ratschluss in Perfektion. Er kommt auf diese Welt und tut Zeichen und Wunder. Er vollbringt den Plan des Vaters. Was genau kann man sich unter den Werken vorstellen? Nun, der Sinn von Jesus kommen hier auf die Erde war die Erlösung, war die Rettung von verloren gehenden Menschen. Und all seine Taten, die er getan hat hier auf der Erde, drehten sich eigentlich um diesen Zweck. Und so lebte er zum einen ein Leben ohne Sünde. Nicht ein böses Wort ging über seine Lippen. Nicht einen Moment lang handelte er selbstsüchtig. Nicht einmal gab er seinen fleischlichen Begierden Raum. Und allein das zeugt von Jesu Gottheit. Welcher Mensch kann ohne Sünde leben? Welcher Mensch hat Kraft, gegen all die sündigen Begierden unseren Herzen ja zu widerstehen? Ich kann es nicht. Und wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst du eigentlich auch sagen müssen, ich kann es auch nicht. Aber Jesus in seiner göttlichen Kraft könnte das tun. Das zeugt von seiner Gottheit. Aber auch gerade die Wunder und Zeichen, die Jesus tut, sie zeugen von seiner Gottheit. Die Evangelien sind voll übersät von diesen göttlichen Taten, die Jesus tut. Wir lesen allein Kapitel 5 von so einer Tat. Jesus heilt eben diesen Mann, der 38 Jahre gelähmt war. Im nächsten Kapitel, Kapitel 5, da speist Jesus 5000 Menschen allein mit 5 Broten und 2 Fischen. Ein Wunder. In den anderen Evangelien lesen wir, wie Jesus Blinde sehen lässt. Taube können hören. Dämonen werden ausgetrieben. Wasser wird zu Wein. Er läuft auf dem Wasser. Tote werden wieder auferweckt. Und die Juden verstanden eigentlich, das sind göttliche Taten. Die Werke, die wir da sehen, das Zeug von einer Gottheit. Als Nikodemus, einer dieser Gelehrten zu Jesus kommt in Johannes Kapitel 3, muss eigentlich auch er bekennen, ja, dass die Werke Jesus bestätigen. In Johannes 3, Vers 2 sagt Nikodemus: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, jetzt kommst, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus, er muss hier im Namen der ganzen Gelehrten bekennen, diese Zeichen, die du tust, sie können nur Gott gewirkt sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, das kann kein Mensch tun. Nikodemus glaubt zwar in diesem Moment hier nicht an Jesus, aber er muss trotzdem bekennen, eigentlich sollte ich an diesen Jesus glauben. Die Zeichen, die zeigen es mir eigentlich schon auf. Doch wieso glaubt Nikodemus nicht? Wieso reichen ihm diese Werke scheinbar nicht, damit er glaubt? Und auch heute wirkt Gott, der Vater, doch verschiedenste Wunder. Von dem Erhalt der Naturgesetze, über das Entstehen von neuem Leben, bis hin zu geistlichen Erweckungen um uns herum geschehen auch Wunder. Und doch all diese Dinge, die um uns geschehen, auch die Dinge, die wir in Evangelien lesen, scheinen uns doch oft nicht so sonderlich zu beeindrucken, oder? Sie scheinen oft nicht so sehr irgendwie Jesu Herrschaft in unseren Gedanken größer erscheinen zu lassen. Wieso ist das so? Johannes zeugt von Jesus. Die Werke zeugen von Jesus und auch Gott, der Vater selbst, erzeugt von seinem Sohn. In Vers 37, da heißt es: Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Gott, der Vater selbst, ist es, der auch von seinem Sohn zeugt. Nun, wann hat der Vater von seinem Sohn gezeugt? Als Johannes Jesus tauft, als Jesus zu Johannes gegangen ist und sich von ihm taufen lassen hat, da lesen wir von einem besonderen Ereignis. Lukas 3, da wird es uns berichtet, Lukas 3, Vers 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg, und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gott, der Vater, erzeugt von seinem Sohn. Erzeugt von dem, den er lieb hat. Der Vater ist vollkommen erfreut an seinem Sohn und zeugt jetzt von ihm. Doch die Juden, sie haben dieses Zeugnis nicht mitbekommen. Denn so wie sie die Gestalt des Vaters noch nie gesehen haben, haben sie auch die Stimme des Vaters noch nie gehört. Doch wenn bei Jesu Taufe wahrscheinlich eine große Menschenmenge mit dabei gewesen ist, die Juden, sie haben Gottes Stimme nicht wahrgenommen. Gottes Reden war trotzdem da. An Gott lag es jetzt nicht, sondern es scheint, dass die Juden sich in einem Zustand befinden, in dem sie nicht in der Lage sind, Gottes Reden wahrzunehmen. Wenn du Gottes Reden in deinem Leben noch nicht gehört hast oder es Zeiten gibt, in denen Gottes Stimme irgendwie ja, nicht da zu sein scheint, dann liegt es nicht daran, dass Gott nicht redet. Er redet vor allem zu uns durch sein Wort. Und so ja, zeugt Gott von seinem Sohn, Gott der Vater bestätigt die Glaubwürdigkeit seines Sohnes. Aber die Juden, sie haben ihn, den Vater, nie gesehen und nie gehört. Ein hartes Urteil. Johannes hat in Kapitel 1 bereits davon berichtet, Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Jesus allein ist es, der den Vater kennt. Jesus allein, dieser einzig geborene Sohn, er ist im Schoß des Vaters. Und daher kann niemand den Vater kennen, es sei denn durch Jesus Christus. Niemand kann an Gott glauben als durch Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus Christus, den Retter der Welt. Und damit packt Jesus hier die Juden beim Stolz. Sie meinten, sie hören die Stimme Gottes. Sie meinten, sie kennen den Vater. Sie meinten, sie kennen sein Aussehen. Sie meinten, sie hören die Stimme. Doch Jesus sagt, ihr kennt den Vater nicht. Ihr kennt das Wesen des Vaters nicht. Ihr habt den Vater auch noch nie gesehen und ihr habt die Stimme des Vaters nie gehört. Ihr meint, den Vater zu kennen, doch den, von dem der Vater zeugt, den kennt ihr nicht. Das, woran der Vater gefallen hat, das ist euch unbekannt. Das lehnt ihr ab. Ihr erkennt mich nicht und daher erkennt ihr auch den Vater nicht. Ihr respektiert zwar Johannes den Täufer, ihr kennt die göttlichen Werke, die ich tue, aber ihr meint, ihr kennt den Vater? Und ihr meint, ihr kennt den Vater? Sie alle, sie zeugen von mir, sie alle zeugen von Jesus, doch sie kommen nicht zu Jesus. Sie lehnen ihn trotzdem ab, trotz dieses Zeugnis. Sie wollen ihn trotzdem töten. Es liegt nicht an dem fehlenden Zeugnis. Das wird auch noch einmal bestätigt, wenn wir uns das vierte Zeugnis anschauen. Neben Johannes, den Werken, neben Gott, dem Vater, zeugen auch die Schriften von Jesus Christus. Die Schriften, also das aufgeschriebene Wort, die fünf Bücher Mose damals für die Juden mit den Propheten und der Weisheitsliteratur, sie bestätigen den Thronanspruch Jesu. Die Juden glauben den Schriften, so sagen sie es, doch an den, von dem die Schriften zeugen, glauben sie nicht. Jesus sagt in Vers 38, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, den glaubt ihr nicht. Die Schriften waren unter anderem auch das, worauf die Juden sehr besonders stolz waren. Sie hielten das geschriebene Wort Gottes hoch und heilig. Sie lernten die Schriften auswendig, sie studierten da drinne. Doch Jesus sagt, das Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Wieso? Weil das Wort Gottes von Jesus zeugt, ihn bestätigt, ihn ankündigt. Aber sie glauben nicht an ihn. Und somit glauben sie auch den Schriften nicht. Jesus erführte vier Zeugen auf. Erstens Johannes. Ihr sagt, ihr glaubt Johannes, aber ihr glaubt nicht das, was er über mich sagt. Zweitens die Werke. Ihr kennt meine Werke, ihr kennt Jesu Werke als göttlich an, aber ihr glaubt nicht, dass Jesus Gott ist. Das dritte Zeugnis der Vater. Ihr meint, ihr hört auf die Werke, auf die Worte des Vaters, aber ihr glaubt nicht das, was der Vater sagt. Und viertens, ihr glaubt den Schriften, so meint ihr. Aber ihr glaubt nicht, dass das, was die Schriften sagen. Wieso ist das so? Wieso glauben wir nicht? Jesu Anspruch, er ist doch eindeutig und die Zeugen, sie sind doch auch eindeutig. Sie machen Jesu Worte glaubwürdig. Wieso können wir es immer wieder nicht ertragen, dass Jesus auf dem Thron sitzt? Wieso wollen wir ihn immer und immer wieder vom Thron unseres Lebens stürzen? Wieso suchen wir Gerechtigkeit außerhalb von ihm? Wieso suchen wir Sicherheiten außerhalb von ihm? Wieso suchen wir ewiges Leben außerhalb von ihm? Ab Vers 39 bis Vers 47 finden wir fünf Gründe, ja, wie wir Jesus ablehnen. Wieso wir Jesus ablehnen? fünf Gründe, wie wir, oder fünf Arten und Weisen, wie wir Jesus doch immer wieder von seinem Thron stoßen. Der erste Grund, wie du Jesus dennoch vom Thron deines Lebens stoßen kannst, trotz dieses Zeugnisses, ist folgender. Du lehnst Jesus ab, indem du den eigentlichen Sinn der Schrift verfehlst. Lies mit, was Jesus in Vers 39 zu den Juden sagt. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Die Schriften waren das, worauf die Juden all ihre Hoffnung legten. Entschuldigung. Sie erforschten die Schriften, um durch das Studieren ewiges Leben zu haben. Sie dachten, in den Schriften selbst ist das ewige Leben. Sie dachten, indem sie diese Schriften untersuchen und erforschen, erfüllen sie den Sinn der Schriften. Doch dabei haben sie den eigentlichen Sinn der Schrift verfehlt. Die Schriften in sich selbst haben nicht das ewige Leben. Das Erforschen der Schriften allein als Weg zum ewigen Leben, das ist eine Sackgasse. Die Schriften zeugen von dem, der das ewige Leben ist. Und daher darf das Erforschen der Schriften kein Selbstzweck sein. Am Ende muss das Studieren zu Christus führen, sonst wird der eigentliche Sinn der Schrift verfehlt. Es gibt Menschen, die sich in einer Tiefe in der Bibel auskennen, von der wir nur alle träumen können. Aber wenn am Ende dieser Bibelkenntnis nicht Jesus Christus den zentralen Platz erlangt, ist das alles umsonst. Wenn das Erforschen der Bibel zum höchsten Gut ernannt wird und nicht Christus am Ende das höchste Gut ist, wird Christus am Ende vom Thron unserer Gedanken und Taten gestoßen. Es ist nämlich nicht der Glaube an die Bibel, der rettet, sondern es ist der Glaube an Jesus Christus als persönlichen Retter und Herr, der durch die Bibel kommt. Bibellesen allein rettet nicht. Bibelstudium allein rettet nicht. Bibelwissen allein rettet auch nicht. Nur der Glaube an Jesus Christus rettet. Und daher, lasst uns die Bibel erforschen, studieren und sie verkündigen, aber mit Christus im Zentrum. Wir sind schnell dabei, uns in Themen der Bibel so hinein zu vertiefen, dass wir Christus dabei ausblenden. Worum geht es in der Bibel? Es geht in der Bibel nicht vorrangig um Israel, um Heldengeschichten, um Argumente für unsere theologischen Positionen, um Lösungen für unsere alltäglichen Probleme. All diese Dinge adressiert die Bibel zwar, aber letztendlich geht es um Jesus Christus. Wenn wir in der Bibel forschen und studieren, aber das uns letztendlich nicht zu Christus führt, dann verfehlen wir den eigentlichen Sinn der Bibel. Das ist eine Methode, die Jesus hier nennt, wie wir ihn vom Thron stoßen können. Aber wie schnell sind wir dabei, eigentlich genau das auch zu tun? Wir haben Probleme in unserem Leben und dann lesen wir die Bibel, weil wir denken, jetzt gibt es Antworten für unser Problem. Wir denken, dass die Bibel jetzt unsere Probleme löst. Aber wenn am Ende nicht Jesus in der Bibel die Antwort in unseren Problemen ist, dann verfehlen wir den eigentlichen Sinn der Bibel. Dann stoßen wir Jesus von seinem Thron. Wir suchen Wertschätzung und Liebe und schlagen dann die Bibel auf und hoffen dann, dass jetzt die Bibel uns sagt, wie wundervoll wir doch sind. Aber wenn es der einzige Zweck ist, wieso wir die Bibel lesen, dann verfehlen wir den eigentlichen Sinn der Bibel. Wir suchen in der Bibel nach Argumenten für unsere theologischen Überzeugungen. Wir denken, ja, jetzt wird die Bibel mich endlich bestätigen, was ich schon immer gedacht habe. Aber wenn wir in der Bibel jetzt danach forschen und Christus am Ende nicht dadurch verherrlicht wird, dann verfehlen wir den eigentlichen Sinn der Bibel. Wir lesen in der Bibel, weil wir mitbekommen haben, dass scheinbar gute Christen das so tun und die allerbesten, die posten sogar noch ein Foto davon. Aber wenn unsere Bibellese nicht allein aus Liebe zu Christus geschieht, als Weg in der Gemeinschaft mit ihm zu wachsen, sondern als Pflichtgefühl oder als geistliche Selbstdarstellung, dann verfehlen wir den eigentlichen Sinn der Bibel. Ich möchte euch einladen, zu hinterfragen, ob ja, diese Art, der Umgang mit der Bibel nicht manchmal auch auf dich und mich zutrifft. Lasst uns ja, uns zurück zu Christus wenden. Lasst uns Buße tun und Vergebung bei ihm finden. Lasst uns Christus in unseren stille Zeiten hochhalten. Lasst uns Christus als letztendliches Zentrum unseres Studierens der Bibel setzen. Lasst uns Christus in unseren Predigten, unseren Gesprächen, unseren Themen verkündigen. Der erste Grund, weshalb Menschen Jesus ablehnen, ist das Verfehlen des eigentlichen Sinns der Schrift. Und der zweite Grund ist fehlende Liebe zum Vater. Man lehnt Jesus ab, indem man den Vater nicht liebt. Jesus sagt in Vers 41 und 42, ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Mit dem Ausdruck Ehre nehmen kann sowas wie Verherrlichung oder Anbetung gemeint sein. Es kann aber auch sein, was wohl hier eher der Fall ist, eine Zustimmung zu einer Meinung. Jesus sagt hier, mir geht es nicht darum, dass ihr einfach nur mir zustimmt. Meine Worte werden nicht erst wahr, wenn oder bedeutungsvoll jetzt, wenn ihr mir zustimmt. Nein, es geht um Liebe. Es geht um ein Zuwenden voll ehrlichem Interesse. Es geht um ein Herz voll göttlicher Liebe. Und Jesus sagt hier, diese Liebe habt ihr nicht in euch. Wenn die Liebe Gottes in euch wäre, dann würdet ihr mich lieben, weil der Vater mich liebt. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt anfangen, nach dem Gottesdienst, wenn eure Kinder hier rumspringen, denen ein Bein zu stellen und sie zu beleidigen. Ich glaube, damit hätte ich ziemlich schnell ein Problem mit euch Eltern, oder? Weil die Kinder zu euch gehören. Und wenn ich euch wertschätzen möchte, wenn ich euch ja meine Wertschätzung ausdrücken möchte, dann suche ich ein gutes Verhältnis zu euren Kindern und kein schlechtes. Und so ist es, denke ich, auch ganz ähnlich mit der Liebe zu Gott und zu Jesus. Jesus ist geliebt vom Vater. Der Vater liebt den Sohn und wer den Vater liebt, der liebt auch den Sohn. Und daher ist fehlende Liebe zum Vater ein Grund für fehlende Liebe zum Sohn. Ein weiterer Grund, weshalb wir Jesus ablehnen, ist die Suche nach menschlicher Ehre. Man stößt Jesus vom Thron, indem man die Ehre von Menschen sucht, indem man nach Anerkennung von Menschen strebt. Jesus drückt es folgendermaßen in Vers 43 und 44 aus. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Jesus, vom Vater als Repräsentant hier auf die Erde gesandt, kam auf die Welt, aber er wurde nicht aufgenommen, er wurde abgelehnt. Wieso? Die Suche nach eigener Anerkennung beraubt die Anerkennung von Jesus. Und daher wollten die Juden Jesus nicht glauben. Der Glaube an den Sohn Gottes bedeutet, dass die Ehre ab sofort vollständig Jesus Christus gehört. Und wer Ehre für sich selber sucht, der hat ein Problem mit Jesus. Jesus, er beansprucht die alleinige Ehre, die alleinige Anbetung, die alleinige Verherrlichung. Zu Silvester scheint es sich zu lohnen, manchmal sich früh bei Geschäften anzustellen, noch vor Ladeneröffnung, um dann ein paar gute Knaller zu bekommen. Aber bei Jesus ist das nicht so. Bei ihm lohnt es sich nicht, die besten Plätze zu ergattern, um etwas Ehre für sich zu beschaffen. Jesu Ehre ist nicht verkäuflich. Wer sich erhofft, durch Nachfolge und Dienst ein Stückchen Ehre für sich selber mitzunehmen, der wird bei Jesus enttäuscht. Aber ist es nicht so, dass wir doch die Ehre manchmal so sehr lieben, dass wir sie dann beieinander einkaufen wollen? Man erhofft sich, durch bestimmte Dienste vor anderen gut dazustehen. Man hofft auf Anerkennung, weil man die Dinge ja so gut und so treu tut. Man gibt gewissen Predigern, Pastoren die uneingeschränkte Unterstützung, nicht selten mit der Erwartung, durch ihre Sichtbarkeit auch selber ein bisschen an Bedeutung zu gewinnen. Man hofft, dass die Gemeinde zahlenmäßig wächst, weil dann scheint etwas Licht ja auf uns, auf mich, weil dann haben wir scheinbar etwas richtig gemacht. Oder du sagst jetzt vielleicht, nein, nein, das ist bei mir nicht der Fall. Ich bin nicht so eine Fahne im Wind, die sich nach den Meinungen der anderen schert. Ich lasse mich nicht auf die Denkweisen anderer ein. Ich führe ein wenig Ehre, ich vertrete meine eigenen Sichtweisen. Nun, dann willst du vielleicht nicht Ehre erhalten als Fahne im Wind, sondern als Wind, der die Fahnen wehen lässt. Man erhofft sich Ehre dadurch, dass andere Menschen der eigenen Sichtweise zustimmen, den eigenen Taten nachfolgen. Das ist jedoch nicht der Weg der Nachfolge Jesu Christi, sondern das ist der Weg, das eigene Ich auf den Thron zu setzen. Indem wir menschliche Anerkennung suchen, stoßen wir Christus vom Thron. Wovon jedoch redet die Bibel? Wer wird gelobt? Recht so, du guter und treuer Knecht. Oder wie heißt es in Matthäus 16, Vers 24? Wenn jemand mir, also Jesus, nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wer Jesus nachfolgt, der wählt den Weg der Selbstverleugnung. Wer eigene Ehre sucht, der sucht das zu erlangen, was Gott gehört. Suchst du deine eigene Ehre? Wenn der Weg der Selbstverleugnung in letzter Zeit nicht der Weg war, den du gehen wolltest, wenn es dir darum ging, was andere Menschen von dir denken oder dass andere Menschen unbedingt das denken, was du denkst, dann lass uns innehalten und zurück zum Kreuz gehen. Lass uns umkehren von unserem Versuch, Jesus Christus vom Thron zu stürzen, indem wir die Ehre ergreifen wollen, die ihm gehört. Ablehnung von Jesus findet neben dem Verfehlen des eigentlichen Sinns der Schrift, neben der fehlenden Liebe des Vaters, neben der Suche nach menschlicher Anerkennung auch dann statt, wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen. Wir stoßen Jesus vom Thron, indem wir meinen, wir könnten uns selbst erlösen. Bei den Juden, da zeigte sich dieser Zustand folgendermaßen: Sie hatten das Gesetz Moses. Und sie setzen jetzt ihre volle Hoffnung darauf. Sie hoffen darauf, ja, wenn ich jetzt diese Dinge einhalte, dann werde ich gerecht vor Gott gelten. Dann habe ich Anspruch auf die ganzen Verheißungen, die Gott gibt. Doch Jesus, er zerschmetterte ihre Hoffnung auf das Gesetz Moses in Vers 45. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Ihr hofft auf Mose und sein Gesetz? Ihr meint, ihr könnt es einhalten? Mose ist nicht euer Anwalt. Mose ist euer Ankläger. Mose, er wird euch mit dem Gesetz eure Sünden aufzeigen. Ihr habt eure Hoffnung darauf gesetzt, dass ihr mit eurem Handeln vor Gott bestehen könnt. Aber denkt ihr, wenn ihr vor Gott Rechenschaft abgeben müsst, wird Gott dastehen und sagen, wow, super gemacht, perfekt gehalten, sündlos, ohne Schuld, vollkommen gerecht, er hat es verdient? Die Juden, sie vertrauten so auf ihre eigene Gerechtigkeit und so auch viele andere Menschen. Was ist die typische Frage? Oder die typische Antwort auf die Frage, bist du ein guter Mensch? Ja, schon. Eigentlich bin ich ja gar nicht so ein schlechter Mensch. Vor allem, wenn man sich den und denjenigen anschaut, da bin ich schon deutlich besser. Aber wenn man dann im Detail darauf eingeht, hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal etwas begehrt, was nicht dein war? Hast du schon jemand mal in Gedanken verwünscht? Wenn die Leute und wenn wir dann ehrlich sind, stellt sich heraus, dass wir gar nicht so gut sind, wie wir ursprünglich behauptet haben. In der Tat betrifft diese Ungerechtigkeit jeden Menschen, egal ob unter dem Gesetz oder nicht. Wie heißt es in Römer 2, Vers 12 und 13? Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Egal, ob du das Gesetz gehört hast oder nicht, es richtet dich, es verdammt dich, es sei denn, du hast es tadellos befolgt. Und die Juden denken nun fälschlicherweise, ja, ich schaffe es, ich halte es ein, ich halte das Gesetz. Aber es gibt nicht einen Menschen, der von sich selbst das schafft. Römer 3, Vers 10 bis 18 sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zeugen handelten sie trügerisch. Weiberngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Keiner ist gerecht. Wir alle sind Sünder. Deine und meine Taten sind wie eine endlose polizeiliche Akte. Alles ist festgehalten. Wer glaubt, seine Akte sei ohne Eintrag, der belügt sich selbst. Der stößt Christus vom Thron, indem er denkt, er könne das tun, was allein Christus bewirken kann. Der stößt Christus vom Thron, indem er meint, er braucht Christus nicht für seine Gerechtigkeit. Der stößt Christus vom Thron, indem er meint, ich schaffe das schon. Wir haben aber keine Gerechtigkeit vor Gott. Die Bibel bestätigt uns das eindeutig. Das Römer 3 ist da ganz klar. Wir sind Sünder. Wir sind ungerecht. Doch die Bibel erzählt uns auch von der guten Nachricht. Es gibt einen Mann, der tatsächlich das ganze Gesetz eingehalten hat. Es gibt tatsächlich einen Mann, der komplett ohne Sünde war. Es gibt einen Mann, über den Gott tatsächlich sagt, er hat alles eingehalten, was im Gesetz gefordert ist. Er ist ohne Schuld, er ist sündlos, er ist gerecht. Und nun geschieht etwas Wunderbares. Gott nimmt die Gerechtigkeit dieses Mannes und lässt sie für dich gelten. Auf seiner Polizeiakte, da wird sein Name durchgestrichen und dein Name wird darauf geschrieben. Man spricht auch von der zugerechneten Gerechtigkeit. Die tadellose Gerechtigkeit eines anderen darf nun dir gelten. Es ist ein Geschenk für dich. Doch wie kann das sein? Ich kann doch nicht zwei Akten gleichzeitig haben, oder? Da ist doch meine alte Akte. Was ist mit der? Die verdammt mich doch noch, oder? Auf deine endlos lange Akte wird der Name dessen geschrieben, dessen Akte leer war. Und er hat auch bereits die Strafe für all diese Einträge in der Akte erhalten. Er erhielt an deiner Stelle die Todesstrafe. An einem Holz wurde er mit Nägeln aufgehängt. Und dort, wo dein Blut hätte fließen müssen für deine Vergehungen, da floss sein Blut. Er starb, damit du leben kannst. Hör auf zu denken, dass du mit deiner eigenen Akte irgendwie dieser Strafe entgehen könntest. Nimm dieses Geschenk des Aktentauschs an. Übergebe deine Akte diesem Mann, Jesus Christus. Bekenne vor ihm deine Schuld. Pack deine Akte vor ihm aus und glaube ihm daran, glaube daran, dass seine Gerechtigkeit nun dir gelten darf. Setze ihn auf den Thron deines Lebens. Glaube ihn und lebe dadurch. Paulus sagt das folgendermaßen in Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbar worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Diese Rechtfertigung, diesen Aktentausch, den durfte ich erleben. Den durften viele andere, die hier sitzen, auch erleben. Und auch du darfst dieses Geschenk heute annehmen. Das Angebot gilt auch dir. Lass dich versöhnen mit Gott. Nimm dieses Geschenk an und Jesu Gerechtigkeit gilt dir und damit auch der Segen, der für die Erfüllung des Gesetzes gilt. Einen letzten Grund finden wir noch in dem Text, weshalb Menschen Jesus ablehnen. Sie glauben der Schrift nicht. Mit anderen Worten, man stößt Jesus vom Thron, wenn man der Schrift nicht glaubt. Johannes 5, Vers 46 und 47. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Die Juden, sie kannten die Worte Gottes. Sie kannten das Gesetz. Sie kannten die Worte Gottes in- und auswendig. Aber sie glaubten der Schrift nicht. Das geht noch über das hinaus, was wir als ersten Grund identifiziert haben. Es ist nicht nur ein falsches Verwenden. Nein, es ist ein Ignorieren der Botschaft. Die Juden verfehlten nicht nur den eigentlichen Zweck der Schrift. Sie verstanden ganz genau, was die Schriften sagen, aber sie glaubten ihnen nicht. Sie wollten einfach nicht glauben. Was denkt ihr, als ich verstanden hatte, dass ich die Spülmaschine ausräumen muss? Denkt ihr, ich wollte dann plötzlich auch die Spülmaschine voller Freude ausräumen? Natürlich nicht. Und so gibt es Menschen, welche vielleicht sogar die Bibel mit einwandfreier Hermeneutik auslegen können. Welche ganz genau verstehen, dass sie an Jesus glauben müssen, aber es trotzdem nicht tun. Es gibt Menschen, die die Bibel perfekt interpretieren können, aber doch die Aussage der Bibel schlussendlich ablehnen. Damit lehnen sie den ab, von dem die Bibel schreibt, nämlich Jesus Christus. Wieso? Weil sie sich einfach weigern. Weil ihr Herz verhärtet ist und die Botschaft des Evangeliums an ihrem steinernen Herzen abprallt, weil diese Menschen geistlich tot sind. Auf Menschen in diesem Zustand trifft alles zu, was Jesus hier bei den Juden aufdeckt. Ihr habt Gott nie gesehen und gehört. Ihr verfehlt den eigentlichen Sinn der Schrift. Ihr habt Gottes Liebe nicht in euch. Ihr sucht die Ehre von Menschen. Ihr vertraut auf eure eigene Gerechtigkeit. Ihr glaubt der Schrift nicht. Was brauchen Menschen, die schon immer so gegen den Thron Gottes kämpfen? Was brauchst du, wenn du eigentlich sagst, jawohl, die Liste, die gehört mir? Diese Menschen brauchen ein Wunder. Die Menschen brauchen ein Wunder, wie wir es auch zu Beginn gelesen haben in Johannes 5 oder was am Beginn von Johannes 5 geschehen ist. Wie der Gelähmte nicht aus eigener Lage fähig war, aufzustehen, zu gehen. Und ja, Jesus als wahrer Gott eingreifen musste und ihn von seiner Krankheit heilen musste, so muss auch Gott eingreifen, das steinerne, das verstockte Herz austauschen durch ein fleischernes, welches auf das Wort Gottes reagiert und Jesus glaubt. Du darfst darum bitten, dass Christus das in dir bewirkt. Napoleon, er verlor seinen Thron nicht durch eine große Kampfniederlage, sondern weil man aufhörte, ihm zu folgen. Und so verliert auch Jesus seinen Thron in unserem Leben, nicht im Himmel, sondern ja in unseren Gedanken, unseren Taten, ganz leise, indem wir die Schrift verfehlen, indem wir den Vater nicht lieben, indem wir menschliche Anerkennung suchen, auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen oder der Schrift nicht glauben. Doch Jesus, er hat den Anspruch. Und sein Anspruch ist bestätigt durch die vier Zeugen, Johannes, seine Werke, den Vater und die Schriften. Und so ist er wahrer Gott und Lebensgeber. Und so möchte ich euch und mich und uns noch einmal dazu aufrufen, lasst uns ihn nicht stoßen vom Thron unseres Lebens. Lasst uns ihm unser ganzes Herz, unseren ganzen Glauben geben. Lass uns zu Christus kommen und bei ihm Leben haben, weil er sein Leben gegeben hat an unserer Stelle. Setz ihn heute neu auf den Thron von deinem Leben. Glaube und lebe.